Grüße von den Svensports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Welcome to Miami und damit endlich wieder Race Week in der Formel E. Wir sprechen in dieser Folge über das kommende Rennwochenende auf dem Homestead Miami Speedway. Darüber hinaus die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Formel E sowie Tobis Teleskop und das Grid Dummies Formel E Quiz. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Endlich ist es wieder Race Week und einer, der sich natürlich auch mit freut und eine feste Säule in diesem Podcast ist, ist Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallo Luca, grüß dich.
Wie sehr freust du dich auf dieses Rennwochenende? Es war ja schon wirklich eine lange Pause jetzt zwischen Saudi-Arabien und dem Rennen jetzt in Miami in den USA und vor allen Dingen mit einer neuen Strecke kommen wir gleich noch zu sprechen. Wie ist da so dein erstes Gefühl zumindest?
Ja, mein erstes Gefühl, ich bin wahnsinnig happy, dass es wieder losgeht. Die 2 Monate, die wir jetzt fast auf ein neues Rennen warten mussten, auch wenn es die Evo-Sessions zwischendurch gab, ein bisschen Social-Media-Content, aber nichts geht in meinen Augen über ein Rennen oder ein Rennwochenende genauer gesagt. Und deshalb bin ich wahnsinnig froh, dass es wieder losgeht. Du sagtest es schon, Homestead Miami Speedway, neue Rennstrecke, die Formel E ist da noch nie gefahren. Und ich denke, das wird besonders interessant zu sehen sein, wie die Fahrer und Teams sich da auf dem neuen Kurs zurechtfinden werden und wer da den besten Job machen wird.
Genau, das dann eben gleich. Vorher kommen wir natürlich noch auf den News-Überblick und das, was in den letzten Tagen so passiert ist.
Neues Gesicht. Ex-Formel-2-Champion Theo Pourchaire könnte Gerüchten zufolge ein heißer Kandidat für ein Formel-E-Cockpit sein.
Altes Gesicht. Oliver Askew kehrt in Miami als Ersatzfahrer für Andretti nach 3 Jahren in die Formel E zurück.
Und neue Auszeichnung. In Miami wird dem Formel E-Rennsieger erstmals die neue FIA-Präsidentenmedaille überreicht.
Und dieses Thema hatten wir auch im News-Überblick, nämlich das heißeste Thema in dieser Woche im Paddock, nämlich fährt Theo Pourchaire nächste Saison in der Formel E. Er steht eben kurz vor einem möglichen Einstieg in die Formel E. Der Franzose soll laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bei Stellantis bekommen haben, Tobi. Theo Pourchaire ja durchaus bekannt in den Junior-Serien seit Jahren unterwegs gewesen. Jetzt dieses Jahr ist er in der Langstrecken-Europameisterschaft in der European Le Mans Series unterwegs. Erzähl uns trotzdem mal so ein bisschen was über ihn.
Pourchaire ist aktuell 21 Jahre alt, hat schon einige Erfolge erzielt, gerade im Formelsport. 2019 war er Champion in der deutschen Formel 4, 2020 dann Vizemeister in der Formel 3. Da lag er am Saisonende 2 Punkte hinter einem gewissen Oscar Piastri. Der ein oder andere wird diesen Namen schon mal gehört haben. 2022 war Pourchaire dann Vizemeister in der Formel 2 hinter Felipe Drugovic und im folgenden Jahr 2023 sogar Champion. Im abgelaufenen Jahr 2024 ist er einzelne Rennen in der IndyCar Series für Arrow McLaren gefahren und du hast es schon vorweggenommen, im aktuellen Jahr fährt er in der ELMS für das Algarve Pro Team. Und auch gleichzeitig in Le Mans. Daneben ist er offizieller Test- und Ersatzfahrer für Peugeot in der Langstrecken-Weltmeisterschaft im Hypercar. Er hat bei Maserati MSG Racing mit seiner Arbeit, die er im Simulator und beim sogenannten nullten freien Training in Jeddah gemacht hat, doch nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Das einzige Problem an dieser Stelle, Stellantis hat derzeit gar kein freies Formel-E-Cockpit für ihn. Wenn wir mal die Stellantis-Teams angucken, DS Penske, da sind Jean-Éric Vergne und Maximilian Günther aufgrund ihrer Erfolge und auch aufgrund ihrer Leistungen in der jüngsten Vergangenheit definitiv gesetzt. Bei Maserati MSG Racing leisten Jake Hughes und Stoffel Vandoorne auch ganz gute Arbeit. Beide sind aber auch vor Saisonbeginn erst zum Team gestoßen, müssen sich da vielleicht noch ein bisschen einleben, aber kann man eigentlich nichts gegen sagen. Haben wir wieder mal das übliche Problem. Die Erfahrung in der Formel E ist eminent wichtig, das sagen Fahrer wie Teamchefs immer wieder. Ist das möglicherweise der Grund, dass ein junger, talentierter Fahrer zumindest nicht sofort einen Platz bekommt? Andererseits stehen ja mit Di Grassi, Bird, Motara und Buemi, vier Fahrer im Start, die alle schon die Mitte 30 überschritten haben und möglicherweise für die Gen 4-Ära aussortiert werden, sodass 2027 mutmaßlich mehrere Plätze frei werden. Luca, oder wie siehst du das?
Also Erfahrung ist auf jeden Fall wichtig in der Formel E. Das sieht man in den Beispielen, die du ja gerade aufgezählt hast, ja ganz gut. Einerseits muss man aber sagen, dass, wie du es auch schon ein bisschen aufgezählt hast, mit Di Grassi und auch mit Sebastian Buemi Alt-Champions im Grid stehen, die jetzt auch nicht mehr allzu gut performen auf ihre alten Tage, würde ich mal sagen, zumindest in der Formel E. Deshalb könnte sich für Theo Pourchaire sich da ein Platz auftun. So blöd es klingt, was mit Taylor Barnard passiert ist, das war natürlich auch super viel Glück zum richtigen Zeit, am richtigen Ort, kann man wirklich sagen. Da war die Verletzung von Sam Bird für den jungen Briten ja fast schon Gold wert, dass er dort die Möglichkeit bekommen hat, dort die Rennen zu fahren. Und einerseits muss man da wirklich sagen, dass wenn jetzt bei Maserati MSG Racing, da empfehlen wir die letzte Folge, da ist aber auch natürlich wichtig, was da mit dem Team passiert, sehe ich da die einzige Möglichkeit, dass da irgendwie was passieren könnte. Jack Hughes, da war man ja bei McLaren ja auch nicht zufrieden, deshalb ist er dann gewechselt zu Maserati. Also wenn da jetzt von den beiden, Hughes oder Van Dorn, da jetzt irgendeiner extrem abfällt, dass man es vielleicht mit Theo Pourchaire probieren kann, aber wieder ein neuer Fahrer bei Maserati MSG Racing finde ich auch ein bisschen komisch, weil irgendwo muss man ja irgendwie auf ein festes Pferd setzen, also deswegen finde ich das schwierig, deshalb ist es schwierig für junge Piloten da einen Platz zu kriegen. Theo Pourchaire, muss ich sagen, sehr, sehr talentiert. Du hast es auch aufgelistet, was er alles schon gewonnen hat in den Junior-Serien. Und eigentlich muss der alleine aus seiner Performance her mal endlich ein festes Cockpit bekommen in einer guten und hochdatierten Formel-Serie. Aber auch in der Formel E ist es nicht allzu leicht. Ich hoffe persönlich mal, dass wir den in naher Zukunft in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall mal im Grid fest als Stammfahrer sehen werden. Und dann kommen wir zur Strecke, nämlich zur Strecke von Homestead Miami. Homestead ist da ein gutes Stichwort. Man ist ja im Vergleich zum letzten Rennen Miami von der Stadt rausgegangen, eben nach Homestead. Und Homestead für einige NASCAR-Freunde und IndyCar-Freunde nicht unbekannt. Das Oval dort hat auch eine sogenannte Road Course, also eine Straßenkurs-Variante. Und auf der wird die Formel E dann eben fahren. Aber ein bisschen abgewandelt, Tobi.
Genau, die Formel E hat auf der Backstraight, also auf der Gegengerade, eine zusätzliche Schikane eingebaut. Der Grund dafür natürlich altbekannt, mehr Rekuperation, da die Strecke ansonsten über relativ wenige Bremszonen verfügt, in denen Energie zurückgewonnen werden kann. So hat man eine zusätzliche Rekuperationsmöglichkeit. Die Fahrer müssen nicht auf den Geraden so viel Energie sparen, sondern können tatsächlich in dieser neuen Schikane Energie zurückgewinnen. Ansonsten kommen wir mal so ein bisschen zu den Fakten. Die Streckenlänge 3,551 Kilometer, 15 Kurven werden es insgesamt sein. Und mit etwas mehr als 3,5 Kilometern tatsächlich die längste Strecke, die wir im Formel E Rennkalender bislang hatten. Den Rekord hält nämlich aktuell die Strecke, auf der das allererste Formel E Rennen stattgefunden hat, nämlich in Peking 2014. Da waren es 3,45 Kilometer, jetzt nochmal 100 Meter länger. Von daher werden wir relativ wenige Runden im Rennen sehen, weniger als wir das bei der Formel E gewohnt sind. 26 an der Zahl werden es sein, zuzüglich natürlich zusätzliche Runden, die aufgrund von Safety-Car-Phasen oder Full-Course-Yellows ausgerufen werden. Ansonsten 15 Kurven hat der Kurs, hatten wir schon gesagt, die 13, die der Road-Course normalerweise hat, plus die zwei Kurven durch die zusätzliche Schikane. Der Attack-Mode wird an der Außenseite von Kurve 4 aktiviert. Das soweit zum Kurs. Luca, lass uns mal die Favoritenfrage stellen. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach in Miami am Samstag?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich meine, neuer Kurs und neue Strecke mit sehr, sehr viel Vollstromanteil ist ja dann doch sehr interessant, wer da das beste Paket dann auf die Strecke bekommt. Deshalb bin ich einfach mal so ein bisschen aus Storytelling gegangen und würde ich auch ihm mal wieder einen Sieg gönnen, Jack Dennis mit einem US-amerikanischen Team in den USA zu gewinnen. Sicherlich eine Story, die wir gerne so nehmen würden. Vor allen Dingen in der Weltmeisterschaft ja auch ganz gut platziert. Aktuell Platz 9, 25 Punkte. Jeder in diesem Gefilde, auch rund um Mitch Evans und Pascal Wehrlein, 25 Punkte, haben ja einen gewissen Abstand Richtung Oliver Rowland. Und da könnte er zumindest dann an diesem Wochenende einige Punkte gut machen. Wie sieht's bei dir aus? Du hast wie immer zum Glück einen anderen Tipp, ja, und einen anderen Fahrer dir auf jeden Fall mal ausgewählt.
Ja, ich habe mir im Vorfeld mal angeguckt, wer ist denn in der Vergangenheit in den USA besonders erfolgreich gewesen. Und dabei ist mir ein Fahrer ins Auge gefallen, auf den das definitiv zutrifft. Bei 5 der letzten 6 USA-Rennen stand er auf dem Podium. Er hat 3 der letzten 4 E-Prix in den Vereinigten Staaten gewonnen. Die Rede ist von Antonio Felix da Costa. Doppelsieg in Portland im letzten Jahr beispielsweise. Der Porsche-Fahrer ist in dieser Saison ein ganz heißer Titelkandidat und hat mit den 2 zweiten Plätzen bei den ersten beiden Rennen auch einen soliden Saisonstart hingelegt. In Jeddah lief es leider nicht ganz so gut für ihn, aber da konnte er an der Stelle auch nicht unbedingt was für. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es in Miami besser laufen wird für ihn. In den USA kann er an seine alte Stärke wieder anknüpfen und seinen ersten Saisonsieg feiern und sich auch damit wieder im Titelkampf etablieren. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da entweder der gleichen Meinung seid oder vielleicht sogar ganz anderer Meinung seid, könnt ihr da auch gerne gegen uns tippen. Unter www.kicktipp.de/Formel E könnt ihr teilnehmen an unserem Tippspiel und da uns mal zeigen, dass ihr vielleicht etwas mehr Ahnung habt als wir hier.
Da wir in den USA unterwegs sind, ist das Thema Zeitverschiebung ja auch ein ganz großes. Und Tobi, die Rennen, oder da wir ja nur ein Rennen haben, ist ja das Format bekannt. Aber wann wird denn gefahren?
Das Rennwochenende beginnt mit dem ersten freien Training. Traditionell schon fast am Freitagabend. 40 Minuten wird es lang sein und startet um 22.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. Das zweite freie Training gibt's dann am frühen Samstagnachmittag 13.30 Uhr, ebenfalls wieder über 40 Minuten. Das Qualifying und anschließend die Duellphase im K.O.-Format beginnen am Samstag um 15.40 Uhr. Und Rennstart, das Rennen geht über 26 Runden, wie eben schon gesagt, wird am Samstagabend kurz nach 20 Uhr deutscher Zeit sein. Und wo kann man die Rennen verfolgen, Luca?
Ja, fast zur perfekten Primetime dort. Die gibt's dann zu sehen bei DF1. Dort überträgt man Qualifying und Rennen live im TV sowie auch im Stream. Das Ganze bei Servus TV on. Die freien Trainings gibt es im Livestream bei eformel.de. In Österreich überträgt Servus TV Qualifying und Rennen ebenfalls live. Im Stream gibt es das auch zu sehen bei Servus TV On. Dieser ist wie bekannt ja auch schon in Deutschland und in der Schweiz ebenso verfügbar. In der Schweiz läuft die Formel E in diesem Jahr für Swisscom-Kunden beim TV-Kanal Blue Sport, außerdem europaweit auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 und dem dazugehörigen Streaming-Dienst Discovery Plus, sowie auch bei The Zone. Außerdem gibt es, wie immer, zu jeder Session der Formel E den Live-Ticker auf eformel.de. Tobi, der ist ja auch immer interessant, wenn man sich den neben den Sessions oder neben dem Rennen, neben dem TV-Signal auch aufmacht, weil da gibt es auch einige interessante Zusatzinformationen.
Genau, richtig. Der Tim ist an diesem Wochenende bei uns dafür zuständig, den Live-Ticker zu befüllen. Da gibt es quasi in Echtzeit zu den Übertragungen zusätzliche Infos, zusätzliche Stats, Sachen, die uns im Hintergrund auffallen und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuklicken. Schaut es euch einfach an.
Und im Teleskop schauen wir diesmal auf Auszeichnungen.
Tobis Teleskop.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf das Formel-E-Podium. Hier werden wir in Miami erstmals die Verleihung einer neuen Auszeichnung sehen, nämlich der FIA-Präsidentenmedaille. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung, die in diesem Monat eingeführt wird und an die Rennsieger in der Formel-E, der Langstrecken-WM WEC und der Rallye-WM WRC übergeben wird. Diese Medaille ist nicht nur ein Symbol für die sportliche Höchstleistung, sondern gleichzeitig auch ein Beweis für das Engagement der Formel E und der FIA für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport. Die in Zusammenarbeit mit dem Mailänder Unternehmen Liebe Incisioni hergestellten Medaillen werden vollständig aus recycelten Materialien hergestellt. Die Firma wendet dabei ein einzigartiges Verfahren an, bei dem Metallabfälle in hochwertige Ressourcen umgewandelt werden, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeit von der Designphase bis zum Endprodukt berücksichtigt wird. Soweit das PR-Blabla der FIA. Luca, eine nette Idee, aber was genau das mit dem FIA-Präsidenten zu tun hat, erschließt sich mir daraus überhaupt nicht. Glaubst du, Mohammed bin Sulayem bezahlt die Medaillen etwa selbst und das wird ihm von seinem FIA-Gehalt abgezogen?
Cooler Witz, aber ich glaube jetzt mal nicht. das mit den Medaillen ist mir schon bei den oben genannten Serien aufgefallen. Finde ich, also an sich die Medaillen so grundsätzlich, da weil manche Teams es ja auch immer handhaben, dass ja auch alle Pokale in die Fabriken oder dann in die Standorte, in die HQs gehen, ist es eine ganz nette Idee, dass es quasi etwas nur für die Fahrer gibt. Aber eine eigene Medaille im Zeichen des FIA-Präsidenten zu entwickeln, finde ich schon ein bisschen kurios. Deshalb an sich ist die Idee ganz nett und schön, dass es das dann an sich gibt, aber quasi eine Eigen-PR-Medaille für den FIA-Präsidenten zu etablieren, ist schon ein bisschen kurios, oder wie siehst du das? Ich meine, einige Fahrer, das hat man gerade in der Rallye-Weltmeisterschaft gesehen, die aufgrund von gewissen Sachen, die man dort in Interviews gesagt hat, nicht allzu gut auf den Präsidenten zu sprechen sind, das ist aber ein Thema für was anderes. Ich sag mal so, das ist schon sehr, sehr kurios, was da abläuft, finde ich aktuell, rund um den Präsidenten.
Ich tue mir ganz schwer, muss ich sagen. Es gibt ja in letzter Zeit auf der ganzen Welt so ein bisschen Hang zu autoritären Herrschern. Und genauso kommt mir das bei dem Kollegen Bin Sulayem auch vor. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, kann mir darüber deshalb nicht so unbedingt ein Urteil erlauben. Aber von dem, was man hört und von dem, was da an Initiativen daraus hervorgehen, ich will da jetzt irgendwelche politischen Vergleiche an dieser Stelle aber auch nicht ziehen. Das überlasse ich jedem selber, da mögliche Parallelen herauszufinden. Ganz vorsichtig ausgedrückt würde ich es auch als kurios bezeichnen. Alles Weitere soll man sich selber drüber seine Gedanken machen. Ich tue mir schwer, das irgendwie sinnvoll einzuordnen, was da passiert. Ganz ehrlich.
Ein bisschen einfacher tun wir uns vielleicht beim Grid Dummies Quiz, das ja immer sehr informativ und spannend ist und auch hier uns mal die Kinnlade ein bisschen runterfallen lässt, was da auch dann manchmal an News oder auch an Wissenswertes herauskommt. Tobi Wirtz immer der Fachmann im Quiz und deshalb darf der auch wie immer und traditionell anfangen.
Okay, Luca, meine erste Frage für dich. Welcher der aktuellen Formel-E-Piloten war denn beim ersten Miami Grand Prix im Jahr 2015 der erfolgreichste?
Da du in deiner Auflistung bei deinem Siegertipp Antonio Felix da Costa ganz, ganz weit oben hattest, sage ich jetzt einfach mal Antonio Felix da Costa.
Das ist zwar absoluter Zufall, aber es ist tatsächlich korrekt. Antonio Felix da Costa mit Platz 6 war der bestplatzierte Formel-E-Pilot im Jahr 2015, der auch heute noch dabei ist. Punkt für dich, 1-0.
1-0. Und ich beziehe mich bei meiner ersten Frage auch auf das erste und auch das zumindest bisher, dieses Wochenende wird es ja passieren, letzte Miami E-Prix-Rennen. Da frage ich dich, wer denn dort die schnellste Runde des Rennens gefahren ist.
Also, wer auf Pole Position gestanden hat, könnte ich dir direkt sagen. Wer auf dem Podium gestanden hat, könnte ich dir auch direkt sagen. Wer die schnellste Runde gefahren hat, da muss ich kurz überlegen. Ich hatte mir vor dem Rennen nämlich rausgesucht, wer wie viele Punkte geholt hat und erinnere mich, dass Jerome D'Ambrosio und Nelson Piquet Jr. beide 12 Punkte geholt haben. Der eine war Vierter, der andere Fünfter. Und also war derjenige, der Fünfter gewesen ist, der mit der schnellsten Runde, weil er nur so auf die 12 Punkte gekommen ist, 2 für die schnellste Rennrunde diese Saison 1 gab und 10 für Platz 5. Ich glaube, es war tatsächlich der erste Formel-E-Champion, Nelson Piquet Jr. im Rennen Fünfter, aber schnellste Runde, deshalb genauso viele wie Jerome D'Ambrosio auf Platz 4.
Ja, diese schnellste Rennrunde sollte wohl ihm zum Champion machen, denn damals 2 Punkte für die schnellste Rennrunde, 144 zu 143 ist es ja am Ende ausgegangen. Also da ein großer Schritt gemacht worden in Richtung Meisterschaft damals für Nelson Piquet Jr. Deshalb ist die Antwort für dich richtig. Zwar gibt's hier nicht 2 Punkte, aber 1-1 ist für den Start sehr gut.
Schade. Na gut, aber dann muss ich halt mit dem einen Punkt leben. Du hast aber jetzt die Chance, deinen zweiten Punkt zu holen. Nämlich, meine Frage bezieht sich darauf, dass es einen Fahrer gibt, der sich ganz besonders auf das Rennen in Miami freut, denn er hat tatsächlich seit dem Jahr 2019 bei jedem Formel-E-Rennen in den USA gepunktet. Welcher Fahrer ist das denn?
Immer gepunktet seit 2019, sagtest du.
Ja.
Gut, da muss ja auch jemand dabei sein, der zumindest mal seit 2019 im Grid dabei ist. Gut, hat zwar nicht viel zu bedeuten, weil man kann immer noch länger mit dabei sein.
Also ich gebe dir noch einen Tipp, es sind tatsächlich jetzt genau 8 Rennen in Folge, die derjenige in den USA gepunktet hat. Also 19, 21, 22, 23 und auch 24.
Also mal mindestens einen Punkt geholt.
Mindestens einen Punkt pro Rennen, genau.
Nicht wie viel, sondern einfach nur, dass er einen Punkt geholt hat.
Genau.
dann sage ich Sebastian Buemi.
Sebastian Buemi ist leider nicht richtig. Ein bisschen überraschend, weil in einem der Jahre er zumindest in einem ganz schwachen Auto gefahren ist. Robin Freins ist der Gesuchte.
Also bleibst bei 1-1, aber Robin Freins hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Da wäre jetzt meine zweite Antwort irgendwie gewesen, zumindest im Kopf, so wie Jean-Eric Vern. Aber krass, Robin Freins, starke Leistung. Also man mindestens immer dort in die Punkte gefahren. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Dann komme ich jetzt zu meiner zweiten Frage und da komme ich wieder zur Strecke zu sprechen, suche aber dabei einen Fahrer, nämlich welcher Formel-E-TV-Experte, der immer noch an Bord ist seit dem Einstieg oder seit dem ersten Rennen der Formel-E, hält auf dem alten Ovalkurs von Homestead Miami den Streckenrekord.
Ich habe keine Ahnung, aber da du sagst, dass er immer noch dabei ist, Kommentatorenteam, habe ich eine Vermutung. IndyCar ist da auch schon gefahren. Deshalb würde ich es jetzt einfach geraten. Dario Franchitti.
Das ist absolut korrekt. Lange Zeit dabei gewesen, das auf jeden Fall. Dario Franchitti in der Formel E und lange Zeit auch in der Kart, respektive in der IndyCar mit dabei gewesen. IndyCar bzw. Kart lange auch auf dem Homestead Miami Speedway unterwegs gewesen. 1999 den Streckenrekord dort auf dem alten Kurs, so wie man es genannt hat, wurde ja vor ein paar Jahren renoviert. Deshalb der Punkt 2-1 für dich.
Okay, dann Luca, kommt schon meine dritte und finale Frage für dich. Auch die bezieht sich auf Formel-E-Rennen in den USA. Und zwar haben wir in diesem Jahr drei Rookies dabei. Taylor Barnard, David Beckmann und Zane Maloney sind alle noch nie in den USA ein Formel-E-Rennen gefahren. Es gibt aber von den anderen Piloten auch noch zwei weitere, die in ihrer Formel-E-Karriere noch keinen einzigen Punkt in den USA geholt haben. Welche beiden Fahrer sind das?
Die schon mal in den USA gefahren sind, aber noch keinen Punkt geholt haben.
Korrekt.
Dann sage ich tatsächlich Norman Nato und wir mögen ihn, wir schätzen ihn alle sehr. Dieses Jahr kann das ja zum Glück ändern, Nico Müller.
Okay, Nico Müller, der ist tatsächlich im letzten Jahr bei beiden Portland-Rennen in die Punkte gekommen.
Stimmt.
Der ist leider schon mal falsch. Auch Norman Nato hat letztes Jahr in Portland gepunktet, hat aber auch 2023 in Portland gepunktet und in New York City 2021 war er ebenfalls in den Punkten. Tatsächlich beide nicht richtig. Korrekt wären gewesen Dan Ticktum, wenig überraschend an der Stelle, könnte man sagen, der zweite Fahrer, der noch nie in den USA gepunktet hat, ist tatsächlich Jake Hughes.
Das ist fies.
Kann ich dir leider keinen Punkt geben.
Das ist logisch. Das ist logisch.
Leider beide nicht erraten.
Ja, da hätte man ja drauf kommen können. Das ist ja das Allerschlimme daran.
Auf TikTok schon. Hughes nicht so. Hughes hatte natürlich auch ein bisschen Pech. Letztes Jahr wurde er von Mitch Evans im Samstagsrennen getroffen. Der hat ihm den Hinterreifen aufgeschlitzt. Und deshalb war aussichtsreich im Rennen, aber ist dann daher weit zurückgefallen mit dem Reifenschaden.
Ja, das ist, weil sich alles, das so letztes Wochenende vorm Finale hat sich da alles auf die Spitze konzentriert und ich wäre da irgendwie in die Punkte gefahren. Das ist deswegen, das ist bitter. Deshalb bleibt es erstmal vorerst beim 2-1. Du kannst hier quasi den Grand Slam holen, wenn du hier alle Punkte dir abholst. Und deshalb frage ich dich, um wie viele Meter ist der neue Kurs, in Anführungszeichen, auf dem Homestead Miami Speedway denn länger im Vergleich zum alten im Jahr 2015?
3,551 Kilometer ist der Kurs in Homestead lang, das wissen wir ja, das hatten wir eben noch drüber gesprochen. Da es der längste Kurs ist, auf dem die Formel E gefahren ist, ist auf der Hand, dass der alte Kurs kürzer war, und zwar deutlich kürzer. Also ganz kurz war er auch nicht, meine in Erinnerung zu haben, dass der so in der Mitte lag. Ich schätze mal so um die 2,3 Kilometer. Und hätten wir jetzt 1250 Meter Differenz, die der neue Kurs länger ist.
Ich gebe dir den Punkt, es ist absolut korrekt. Also 1250 hast du gesagt, so kleinlich bin ich nicht, hätte dir eine Differenz von 300 Metern gegeben. Insgesamt, also auf den Meter genau, sind es 1382 Meter, ist der Kurs jetzt in Homestead, Miami, länger im Vergleich zu dem, der damals durch die Stadt geführt hat. Deshalb dort für dich der Grand Slam und damit das 3-1 für dich. Da also wieder der direkte Vergleich an dich gegangen, Tobi. Deshalb nochmal Glückwunsch und wir verweisen gerne am Ende der Folge natürlich immer auf die Social Media Kanäle, gerade natürlich jetzt zum kommenden Rennwochenende wieder vollkommen und stark bestückt mit Inhalten, mit Stories, mit Reels, also da dürft ihr euch drauf freuen, sowie dann natürlich zu finden bei eformel.de unter dem Reiter Social Media auf der Startseite, deshalb da gerne reingucken, natürlich bei YouTube mit dem Red Bull Media House die Highlights des Rennwochenendes dort auch zu finden, sowie auch natürlich die Ticketverkäufe für den Berlin E-Prix. In der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen über die VIP-Tickets schlau gemacht, aber für jedermann würde ich mal ganz spontan sagen, wir gehören natürlich auch dazu, würden uns auf die Tribüne setzen, aber da wird der Platz mittlerweile dann doch sehr knapp und deshalb muss man schnell sein, Tobi.
Genau, richtig. Der Ticketvorverkauf läuft ja auch schon seit einiger Zeit und die Kontingente werden immer weniger. Von daher solltet ihr Lust und Zeit haben, im Juli die Formel E in Berlin verfolgen zu wollen, dann schlagt zu, geht auf eformel.de. Da befindet sich im rechten Bereich auf der Webseite ein Banner. Wenn ihr mit einem mobilen Gerät unterwegs seid, müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen, aber auch da findet ihr den großen Banner mit Tickets für den Berlin E-Prix. Einfach draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet auf den Ticketverkauf.
Genau, und das dann eben zu finden dort, genauso wie diesen Podcast hier, das aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen zu finden. Und wenn es euch gefallen hat, folgen und bewerten nicht vergessen. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann macht das gerne mit 5 Sternen, da freuen wir uns beide natürlich sehr, sehr drauf. Genauso wie auf dieses kommende Rennwochenende, da freuen wir uns mega drauf. Miami wird sehr, sehr interessant auf dem Ovalkurs mit Roadcourse-Variante, die dort gefahren wird in der Formel E. Und die dazugehörige Analyse bekommt ihr dann in der nächsten Woche von uns geliefert in eure Podcatcher der Wahl. Ich bedanke mich erstmal natürlich fürs Zuhören und auch an deine Expertise, Tobi. Im Quiz hast du ja mal wieder alles abgeräumt. Deshalb nochmal da und nochmal von meiner Seite Chapeau.
Vielen Dank.
Und wir melden uns dann in den nächsten Wochen wieder. Viel Spaß beim Rennen in Miami. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, tschüss und bye bye.
Ciao.